Man sucht mehr und mehr jetzt diesen Ausweg Bestand. Und das finden wir auf der einen Seite ganz gut. Auf der anderen Seite merken wir halt nämlich genau das Gegenteil, dass sich viele das noch nicht beherrschen, diese Disziplin bauen im Bestand. Weil man versucht, mit der Neubaubrille, mit der Neubaulogik, die man gelernt hat, Bestand zu machen. Und das kann ich nur schon mal vorwegnehmen. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Weil wir sehen einfach, dass Bestand anders funktioniert und dass ein anderes Fundament erstmal geschaffen muss, dafür eine andere Denkweise. Wir haben ja nicht nur versucht, die Welt zu retten, wir haben versucht, das klimaneutralste Gebäude der Welt irgendwo zu definieren und so weiter. Und da war so viel Übertreibung im Markt, ja nicht nur im Sinne der Kapitalverfügbarkeit, sondern im Sinne auch der Wahrnehmung und der Übertreibung. Das hat uns mit Sicherheit auch nicht gut getan. Das hat uns dann die Spannung reingebracht. Ab 2023 hat sich was verändert. Und mittlerweile auf einem Niveau, wo wir in NRW zumindest pari pari sind, also auf jede Neubaugenehmigung kommt eine Bestandsgenehmigung.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Deutschland ist fertig bebaut. Diesen Satz sagte Tim Sassen von der Crayfeed Group 2021 in einem meiner ersten Podcasts. Und der hat mich damals sehr beeindruckt und ist mir bis heute im Kopf geblieben. Seit diesem Gespräch habe ich die Bestandsbrille immer im Gepäck. Jetzt haben wir noch einmal gesprochen. Und da ich mich nicht entscheiden konnte, hier einige Zitate von Tim aus unserem Gespräch. Alles, was wir gerade in der Immobilienbranche haben, ist aus einer Neubaulogik entstanden. Oder? Wie soll denn bitteschön das Risiko einer Kostensicherheit funktionieren im Bestand, wenn schon die Kostenrechnungsgrundlage gewisse Lücken hat? Oder? Die Immobilienbranche krankt am Rendering, zu zeigen, was man Tolles vorhat. Daraus ist am Ende aber noch kein Gebäude entstanden. Oder Banken können nicht ewig auf diese Fortführungsprognose bauen, dass alles wieder gut wird. Oder wir wollen auf CO2-Emissionen im Lebenszyklus setzen und weg von der Energieeffizienz im Betrieb. Also kurzum, wir sprechen über Bauen im Bestand, den gleichnamigen Verband, den Tim mit Sarah Dunks gegründet hat, weil keiner der großen Immobilienverbände das Thema wollte. Über den Bauturbo und den eigentlichen Turbo, nämlich die Kommunikation. Über die Masterclass der Crayfield Stiftung an der Universität St. Gallen und den Crayfield Index. Sehr klare Worte und Thesen, kein Weichspül-Ping-Pong. Viel Spaß mit Tim Sassen. Immobilieros Podcast in Essen. Mir gegenüber sitzt Tim Sassen von der Crayfield Group. Hallo Tim.
Hallo Yvette, schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch sehr. Du hast vorhin nochmal nachgeguckt, im April 21 war es, glaube ich, also war auf jeden Fall 21, unseren ersten Podcast aufgenommen. Das war einer meiner ersten und einer, der mich schwer beeindruckt hat bis heute, weil du warst so klar in dem, was du gesagt hast und du warst vor allen Dingen damit komplett konträr zum Rest der Branche. Du hast damals schon gesagt, Deutschland ist fertig bebaut. Das Direkt. Mantra ist immer noch deins?
Das Mantra ist geblieben. Das habe ich damals vor 5 Jahren gesagt. Und das ist ja auch etwas, was seit der Geburtsstunde der Greyfield zu uns gehört. Und das ist mittlerweile 14 Jahre her. Und deswegen aber vielen Dank für das Kompliment. Ich freue mich sehr darauf, dass wir nach 5 Jahren so ein Follow-up machen können, weil da ist ja viel passiert. Und vielleicht schaffen wir das ja in sage und schreibe 2031 dann in den nächsten wieder zu machen oder vielleicht auch nochmal eher dazu.
Vielleicht ein bisschen eher. Ja. Gut, mittlerweile ist ja Bestand, also korrigier mich ruhig, aber mittlerweile ist ja Bestand so state of the art. Plötzlich können alle Bestandprojektentwickler, die 100 Jahre in Neubau gemacht haben, sind jetzt die Experten für Bestand. Haben die bei dir alle eine Weiterbildung gemacht oder?
Mit Sicherheit ab einige eine Weiterbildung gemacht, aber natürlich nicht die gesamte Branche. Und ja, wir hören das auch immer wieder, dass es quasi ja ein leichtes ist, den Bestand zu machen. Aber wir sehen ja gerade auch die Herausforderungen, warum es manchmal halt schief gegangen ist und bei vielen doch nicht so funktioniert. Und deswegen hält man ja auch so sehr, sehr stark an dieser alten Neubaulogik fest, weil man merkt, Mensch, das können halt viele Player neu bauen, aber irgendwie, das passt ja momentan gerade nicht zum Zinsniveau und zum Marktniveau. Und man sucht mehr und mehr jetzt diesen Ausweg Bestand. Und das finden wir auf der einen Seite ganz gut. Auf der anderen Seite merken wir halt nämlich genau das Gegenteil, dass sich viele das noch nicht beherrschen, diese Disziplin bauen im Bestand. Weil man versucht, mit der Neubaulogik, die man gelernt hat, Bestand zu machen. Und das kann ich nur schon mal vorwegnehmen. Ich glaube nicht, dass es funktioniert, weil wir sehen einfach, dass Bestand anders funktioniert und dass ein anderes Fundament erstmal geschaffen muss, dafür eine andere Denkweise. Weil alles, was wir da draußen gerade in der Immobilienbranche haben, ist aus einer Neubaulogik entstanden. Das fängt bei den Normen an, Landesbauordnung, Baugesetzbuch, die HAI, VOB und so weiter. All diese Themen, die regulatorischen Grundlagen des Bauens sind alle aus dem Neubau heraus entstanden. Und wenn man das natürlich jetzt anwendet im Bestand, dann wird das entweder teuer oder nicht funktionieren. Ja, schönes Beispiel ist auch eine DIN 276, eine Kostengliederung, die aus der Neubaulogik entstanden ist und da auch sehr, sehr gut funktioniert. Und auf einmal haben wir im Bestand ganz andere Kostenarten vielleicht. Und wie soll dann bitteschön das Risiko einer Kostensicherheit funktionieren im Bestand, wenn schon die Kostenberechnungsgrundlage eine ist, die gewisse Lücken hat? Und da fängt das System dann quasi an zu kranken und zu sagen, okay, da funktioniert doch etwas nicht. Und das haben wir halt quasi, oder versuchen wir halt immer wieder aufzuklären und haben auch sehr, sehr viele Anfragen dahingehend und nämlich Unterstützungsbedarf bekommen wir aus der Branche zu hören. Mensch, könnt ihr euch helfen, wie ihr das macht im Bestand, damit wir das quasi auch so hinbekommen, weil wir halt im Neubau sehr gut sind, aber den Bestand noch nicht beherrschen. Also gibt es also sehr viele in der Branche gerade, die da anklopfen und sagen, Mensch, wir brauchen da Unterstützung.
Weil es gibt ja also gefühlt nicht so viel wie Pressemitteilungen, die mir irgendwelche Umwidmungen, Revitalisierungen in schönen Renderings verkaufen. Und wenn du dann 2 Jahre später dran vorbeifährst, ist überhaupt nichts passiert. Nehmt ihr das auch so wahr?
Ja, aber das ist, glaube ich, generell geschuldet, dass halt momentan halt wenig umgesetzt wird, weil der Transaktionsmarkt halt auch entsprechend brach liegt. Wir sind da so ein bisschen ausgenommen, weil wir für den eigenen Bestand entwickeln. Wir sind ja kein Trader-Developer, sondern Investor-Developer. Und deswegen haben wir auch nicht diesen Zwang, halt immer nach Investoren zu suchen und entsprechend dort auch dieses Thema publik zu machen. Ja, und im Bestand hat man halt auch viele Negativbeispiele gehört. Und deswegen glaube ich, dass es momentan sehr, sehr ruhig da in diesem Bereich halt ist, im Vorhinein marktschreierisch dort Mitteilungen rauszuhaben. Finde ich aber auch besser so. Weil wir dürfen auch nicht vergessen, was die Immobilienbranche, woran die auch ein bisschen krankt, das ist ja genau das Rendering. Zu zeigen, was man Tolles vorhat. Zu zeigen, dass man eine Nachhaltigkeitszertifizierung bekommt, wenn das mal fertig ist. Am Ende des Tages ist kein Gebäude entstanden. Aber man hat die Preise eingeheimst, man hat die Lorbeeren eingeheimst, man wird dafür ausgezeichnet in der Immobilienbranche. Deswegen finde ich es eigentlich ganz gut. Machen vor kommunizieren und nicht erstmal kommunizieren, was man vorhat und dann machen. Und da sind wir eigentlich schon bei einem der Kernthemen unserer Ansicht nach, die Immobilienbranche hat, ja.
Ja, also die Immobilienbranche muss sich als erstes mal an die eigene Nase fassen und sich ein bisschen besinnen auf ihre eigentlichen Werte, oder was möchtest du damit sagen?
Ja, dass wir wieder zu den Grundwerten halt kommen oder dabei bleiben, dass wir wirklich was machen und weniger reden. Ja, das haben wir in den vergangenen Jahren auch gerade bei dem Superzyklus, den wir erlebt haben, halt sehr, sehr stark gesehen, wie viel da übertrieben wurde. Wir haben ja nicht nur versucht, die Welt zu retten, wir haben versucht, das klimaneutralste Gebäude der Welt irgendwo zu definieren und so weiter. Und da war so viel Übertreibung im Markt, ja nicht nur im Sinne der Kapitalverfügbarkeit, sondern im Sinne auch der Wahrnehmung und der Übertreibung. Das hat uns mit Sicherheit auch nicht gut getan. Deswegen freue ich mich halt, wenn Gebäude realisiert werden und vielleicht da weniger drüber gesprochen wird, aber wenn es fertiggestellt ist, dann halt gezeigt wird, was man alles geschaffen hat.
Mhm. Apropos Übertreibung, wie schaust du auf die Preise, die auch im Bestand verlangt werden? Weil es heißt ja immer, die Verkäufer erwarten noch viel mehr, als die Käufer zu geben bereit sind.
Absolut, ja. Also das wird jetzt spannend werden, also im Jahre 26, ob sich die Erwartungshaltung der Verkäufer und die Bereitschaft der Käufer, ob sich das wieder annähert. Ja, wir haben in den letzten Jahren haben wir genau das festgestellt, dass sich das halt die Lücke zu groß ist. Deswegen haben wir auch so wenig Transaktionsmarkt gesehen. Deswegen haben wir auch so wenig zuschlagen können, also kaufen können, weil halt einfach die Einstiegspreise viel zu hoch sind, auch für uns als Entwickler. Und das kommt natürlich aus der vergangenen Marktphase. Ich sage mal, jeder Verkäufer, der das Gebäude kürzer als 5 bis 10 Jahre im Bestand hat, kommt für uns als Verkäufer gar nicht in Frage, weil ich weiß genau, dass die Preise viel zu hoch sein werden. Ja? Aber alles, was dann quasi längerfristig im Eigentum ist, wo halt man bereit ist, auch eine entsprechende Abschreibung vorzunehmen, da funktionieren auch wieder Transaktionen, das merken wir halt auch. Und ich glaube, dass sich in diesem Jahr und im nächsten Jahr sich das noch weiter annähern wird, weil sich der Markt das auch nicht leisten kann. Also dahinterstehende Banken nicht ewig auf diese Fortführungsprognose bauen können, dass es alles wieder gut wird. Ich glaube, spätestens jetzt hat man erkannt, dass sich da eine Veränderung eingetreten hat und dass man gewisse Abschreibungen tätigen muss.
Findest du, weil ich finde, wenn man jetzt so die Marktberichte und so liest, dass da ja immer Also bei ganz vielen ist ja da die Talsohle der Preise schon erreicht und jetzt geht's wieder nach oben. Wir feiern irgendwie 2% mehr Baugenehmigungen mit, das ist die Trendwende. Machen wir uns was vor?
Naja, bei dem Marktbericht muss man natürlich ganz genau schauen, ob man darauf wirklich seine Entscheidung nur darauf aufbaut. Also Marktberichte sind ganz interessant zu lesen, aber man muss halt genau hinter die Kulissen schauen. Und viele Marktberichte dienen ja dafür da, vor allem den Markt zu befeuern, dass es überhaupt wieder einen Markt gibt, weil er halt von Transaktionsberatern kommt. Und wenn man da sagen würde, das läuft dieses Jahr nicht, dann ist auch deren Geschäftsmodell quasi ein bisschen eingeschränkt. Und ja, ich empfinde das so. Ich glaube sehr, sehr stark daran, dass die Preise zurückkommen werden. Auch vor dem Hintergrund, dass einfach die Banken, die Finanzierer dahinter, aufgrund deren Regulatorik nicht ewig so weitermachen können. Also weitere Prolongation des Kredits, weitere Prolongation und quasi die Fortführungsprognose, die erstellt wird, dass dann im nächsten Jahr die Preise wieder steigen und man das Objekt dann wieder veräußern kann, dass das irgendwann ja auch zu Ende sein muss. Ich meine, wenn man schon dreimal prolongiert hat, wie will man das vierte Mal denn dann bitte schön dem Banker oder auch dem Wirtschaftsprüfer erklären, dass es beim fünften Mal jetzt auch wirklich klappt? So, und da glaube ich schon, dass da irgendwann jetzt die Lücke geschlossen wird. Da bin ich.
Na, und dazu kommt ja noch, dass Projekte, die dann genauso auf dem Markt angeboten werden, also zumindest das, was ich sehe, die gehen ja jetzt im Preis nicht wirklich runter. Und der geneigte Verkäufer ist dann immer ganz entsetzt, wenn man sagt, nee, das ist jetzt aber schon wieder 2 oder 3 Jahre älter geworden. Also kannst du jetzt nicht den Preis von vor 3 Jahren wieder aufrufen.
Richtig, also wir sehen das ja bei uns. Also wir sehen ja gewisse Objekte, die jedes Jahr pünktlich bei uns auf den Tisch zum Ankauf wandern. Der Preis, der Angebotspreis, der verlangt wird, der sinkt meist, ne, dass der runtergeht. Aber unsere Erwartungshaltung ist natürlich auch nicht besser geworden, dass das Objekt besser geworden ist. Sondern mit Sicherheit wird bei uns dann auch eine Abschreibung nochmal vorgenommen, dass es noch günstiger wird halt. Ja, da kann man ja sagen, okay, das sind die Opportunisten oder die Aasgeier oder irgendwann hieß es mal vor 10 Jahren, nee, schon länger, vor 15 Jahren, die Heuschrecken kommen, ne, diese Angelsachsen, die da so günstig einpreisen. Aber das ist ja der Markt, das ist ja der Zyklus. Ja, also jetzt ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, wenn die Preise runterkommen. Jetzt ist wieder Einkaufszeit. Ja, und das hat man alles mal an der Universität irgendwie gelernt. Aber irgendwie versucht man das jetzt kommunikativ alles wieder auszublenden. Dieses Thema Riding the Cycle. Also man wäre ja blöd, wenn man auf dem Peak kauft und auf dem am Down halt verkaufen muss, sondern genau umgekehrt. Ja.
Gut, sehr schön. Wir kommen jetzt noch mal kurz zu Bauen im Stand. Sarah Dungs, deine Geschäftspartnerin, gibt auch einen Podcast, verlinke ich genauso wie den ersten mit Tim, verlinke ich auch in den Shownotes. Ihr seid die Treiber hinter dem Verband Bauen im Bestand. Den gibt's ja jetzt auch nicht erst seit gestern, den gibt's ja jetzt auch schon eine ganze Weile. Ihr habt auch so Richtlinien aufgesetzt, finde ich immer so ganz spannend. Wo siehst du da jetzt so eure Hauptaufgabe? Weil Bestand ist ja jetzt erstmal da. Ich glaube, ihr habt auch einen relativ großen Zulauf, oder?
Ja, das hat sehr, sehr, sehr gut angefangen und auch funktioniert sehr, sehr gut. Man hat halt gemerkt, die Branche hat diesen Bedarf, mehr das Thema Bauern im Bestand auch zu institutionalisieren. Wir sind jetzt ein Unternehmen und haben mit Sicherheit schon eine ganz gute Wirkung mit dem als Vorreiter zum Thema Bauern im Bestand. Aber wir haben festgestellt, die Branche an sich braucht Unterstützung. Und wir haben damals, gut, der letzte Podcast von mir ist 5 Jahre her, der Verband ist jetzt 3 Jahre alt. Und wir haben das immer schon in unseren Köpfen drin gehabt, sagen, okay, wir müssen da ein bisschen mehr machen. Und haben bei allen etablierten Verbänden halt angeklopft und gesagt, Mensch, lass uns doch mal überlegen, ob wir nicht das Thema Bauern im Bestand mehr das bei euch verankern als separate Arbeitsgruppe oder als Bereich oder so weiter, weil das halt ein Thema ist, das sehen wir kommen, das muss doch belegt werden. Und damit waren wir nicht erfolgreich. Und wer uns kennt, also Sarah und mich, der weiß ganz ehrlich, wenn hier keiner mitmacht, dann machen wir selber. Und also haben wir dann gesagt, okay, wir gründen jetzt einen Verband, haben dann eine Handvoll Mitstreiter relativ schnell gefunden und haben das vor 3 Jahren initiiert. Mittlerweile, ich glaube, ungefähr 220 Mitglieder haben wir dort und produzieren vor allem Leitfäden bzw. Unterstützungsmaterial, Transparenzschaffung für das Thema Bauern im Bestand. Ich hatte ja vorhin das Thema DIN 276 erwähnt. Wir haben eine BIP 276 entwickelt mit den Verbandsmitgliedern, die halt eine Kostenstruktur für das Thema Bauern im Bestand darlegt und auch kostenfrei über den Verband bezogen werden kann. Das ist ein niederschwelliger Eintritt sozusagen in das Thema Bauern im Bestand. Und dazu haben wir zum Beispiel einen BIP-Bot entwickelt, also einen Bauern im Bestand-Bot, der das Thema Landesbauordnung transparent macht in Sachen Bauern im Bestand. Also wo sind die Lücken, wo sind die Möglichkeiten, dass ich im Bestand Erleichterung erfahre? Dazu gibt es ganz viele Erlasse bei den Landesbauordnungen noch hinzuzufügen. Und alles haben wir in den Bot hineingepackt, trainiert Und jetzt kann man sozusagen jeder Entwickler, der darauf zugreift, kann relativ schnell einen ersten Eindruck bekommen zum Thema, wie kann ich denn Erleichterungen beim Bauen im Bestand in meiner Landesbauordnung bekommen. Und all das sind also Steigbügel in das Thema Bauen im Bestand für jemanden, der quasi vorher sehr, sehr gut im Neubau war, aber jetzt in den Bestand rein möchte. Oder auch für Banken, die das Thema Bestandsfinanzierung haben möchten. Haben wir einen Arbeitskreis, eine Fachgruppe zum Thema Finanzierung im Bestand aufgemacht. Und da entwickeln wir halt ganz viele Themen. Ich will nicht alle aufzählen jetzt, das wird zu langwierig, aber einfach mal gerne auf der Verbandsseite draufschauen. Ich glaube, man muss nur seine E-Mail-Adresse preisgeben und dann kann man die Unterlagen auch bekommen und sehr gerne.
Verlinke ich auch natürlich selbstverständlich in den Shownotes.
Das wäre prima und sehr gerne natürlich sind wir auch interessiert an Mitgliedern, aber es ist kein Must-Have. Also bei uns ist wichtiger, dass wir die Wirkung in der Masse erzeugen, als dass wir ein kleiner elitärer Club sind.
Kurzer Break im Podcast, es geht gleich weiter. Aufmerksamkeit jetzt bitte für die beiden Herren, Julius und Jobst Junicke von der Junicke-Gruppe. Hallo ihr beiden, freut mich sehr, euch mal wieder vom Mikro zu haben.
Ja, vielen Dank, dass wir uns heute hören. Heute geht's wieder um Hallen. Wir suchen weiter Hallen in unseren drei Lieblingsstädten, Magdeburg, Braunschweig und Hannover und freuen uns auf Angebot.
Und ein bisschen drumherum darf auch Angebot geschickt werden. Sag mal ein bisschen was noch zum Ankaufprofil, Julius.
Ja, am liebsten kaufen wir Immobilien, also auch Unternehmensimmobilien ab 5000 Quadratmetern in gewachsenen Lagen. Und das ist uns ganz wichtig.
Vielen Dank. Ja. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Jetzt muss ich mal ganz kurz abbiegen, weil eines meiner absoluten Lieblingsthemen, Wirkung in der Masse, die Immobilienbranche hat ja so viele Verbände. Für jeden Verband, also für alles gibt es einen Verband. Jeder macht so seine Klientelpolitik. So, ich frage mich ja immer, wir haben ja sehr viele Probleme, jetzt hast du es gerade angesprochen, vor 3 Jahren wollten die Verbände nicht über Bestand reden. Jetzt schieben sie es alle so vor sich her. Braucht die Immobilienbranche nicht einfach mal so eine Stimme, damit sie genauso wie die Bauern, die die Traktoren einfach mal durch Berlin rollen lassen oder die Autobranche, die direkt auf dem Schoß des Kanzlers sitzen, Gehör findet? Das ist alles irgendwie immer so kleinteilig und jeder macht da so ein bisschen seins.
Mhm. Ja, da hat man ja versucht mit dem ZIA. Und mit Sicherheit mache ich mir jetzt keine Freunde, wenn ich das sage, aber der ZIA vertritt nicht die gesamte Immobilienbranche. Das wird immer so nach außen getan. Es ist ja gut, dass man politisch auch Gehör findet, damit man weiß, okay, mit wem redet man denn, wenn man mit der Immobilienbranche spricht. Auf der anderen Seite ist aber die Immobilienbranche so diversifiziert und hat so unterschiedliche Ausprägungen, alleine schon von den Arten der Dienstleistung, vom Verwalter, Makler, Projektentwickler, Investor. Das ist so bunt, sodass ich glaube, dass es der Immobilienbranche nicht schadet, wenn es unterschiedliche Verbände mit unterschiedlichen Meinung vor ihm gibt. Und da ist das nächste Herausforderung oder die nächste Herausforderung, dass ich oftmals keine unterschiedlichen Meinungen mehr sehe. Also, Politik macht einen Vorschlag zum Thema, ich sag mal, Mietpreisbremse oder zum Thema Energieeffizienz. Und man hört eigentlich unisono von allen etablierten Verbänden immer das Gleiche. Und das schon seit 10, 20 Jahren. Und das Thema Bauen im Bestand ist im Endeffekt nie so richtig kommuniziert worden. Und jetzt hat man eine andere Meinung dazu zum Thema Energieeffizienz und unsere Haltung des Verbandes zum Beispiel ganz klar, konträr zu den klassischen Verbänden, wir wollen auf CO2-Emissionen im Lebenszyklus gehen. Geht weg von Energieeffizienz im Betrieb. Und deswegen, glaube ich, tut der Branche das ganz gut und auch der Politik ganz gut, wenn sie alternative Meinungen dazu bekommt, weil ansonsten wird man manchmal auch ausgeladen, weil die Politik sagt sich auch, ja gut, höre ich eh immer das Gleiche. Brauche ich gar nicht zu fragen. Die Antwort kann man sich auch schon vorschreiben. Ja, und das ist ein bisschen schade. Also da ist meine Meinung, ja, es braucht nicht viele Verbände. Hätten wir gerne vermieden. Aber manchmal sagen wir, es braucht es jetzt auch. Ja.
Okay. Ihr macht auch noch was sehr, sehr Schönes, wenn wir jetzt gerade mal so bei Engagement sind. Nicht nur Verband Bauen im Bestand, sondern ihr habt mit der Grefitz Stiftung auch eine Masterclass. Habe ich gelesen. Die hattet ihr, glaube ich, damals noch nicht, oder? Die gibt es noch nicht so lange. Ja. Erzähl mal so ein bisschen, was macht ihr da? Was ist das Ziel davon?
Also das Thema Bildung ist bei uns schon auch schon lange in den Köpfen drin und wir machen ja relativ viel. Also viel Dozententätigkeiten, viel an der IREPS zum Beispiel, wo wir sehr, sehr, sehr aktiv sind, weil das Thema Bildung, Ausbildung halt ein ganz wichtiges Thema ist, weil wir versuchen jetzt die Transformation der Immobilienbranche zu unterstützen. Weg vom reinen Neubaufokus hin zum Bestand. Und unsere Perspektive ist sehr, sehr langfristig. Und wenn wir natürlich jetzt mit den die am jetzigen Hebel der Macht sozusagen sind, überzeugen, diskutieren oder wahrscheinlich auch die den Podcast hier hören, dann ist es ja schön und gut. Aber was kommt denn nach? So, und da haben wir halt festgestellt, okay, wir müssen sehr, sehr viel in Bildung auch investieren, sehr viel Zeit investieren, um zu schauen, wie kann man da die zukünftige Generation vielleicht auch mal den Blickwinkel erweitern. Und darauf aufbauend haben wir dann mit der Universität St. Gallen uns ausgetauscht. Also Sarah hat ja dort studiert. Und haben gesagt, okay, wir würden gerne das Thema Change thematisieren. Also was kann man denn machen, wenn man die Immobilienbranche weiterentwickeln will und vor allem außerhalb der Bubble Immobilienbranche weiterentwickeln will? Weil, gibst du mir wahrscheinlich recht, alle sind ja aus dem gleichen Brutkasten in Deutschland entstanden. Da gibt es ein paar Hochschulen, da haben alle mal irgendwie studiert oder die Weiterbildungsstudiengänge sind noch weniger und irgendwie haben alle mal von den gleichen Professoren und Lehrkräften das Gleiche immer gehört. Und wenn wir das jetzt weiter so tun, dann ist es ja quasi wie so eine interne Befruchtung, das bringt uns evolutionsmäßig nicht weiter in der Branche. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir müssten gerne out of the box denken und deswegen auch bewusst die Universität St. Gallen genommen, die halt nicht im klassischen deutschen immobilienwirtschaftlichen Weiterbildungsmarkt etabliert ist, sondern da deutlich freier agieren kann und freier denkt, und haben halt gesagt, okay, wir müssen halt andere Branchen mit in den Studiengang hineinbringen. Das haben wir auch getan. Also letztes Jahr war ja der erste Studiengang, wo wir Automobilbranche und Sport mit hineingenommen haben, um zu schauen, was kann man eigentlich beim aus der Automobilbranche im Sinne von Transformation einer Branche lernen.
Die sind ja schon einen Schritt weiter als die Immobilienbranche.
Die Nöte sind noch ein bisschen größer und die sind auch einen Schritt weiter. Und da haben wir dort ein Programm zusammengestellt, was halt diese Transformation, Lernen aus anderen Branchen plus natürlich die Kernkompetenzen der Universität St. Gallen noch hinzugenommen, also Thema Change, Führung, Leadership und so weiter, dass man das alles mit.
Aber ihr fasst das auch sehr breit, ne? Ich habe gesehen, da sind auch Hochleistungssportler, die dann mal einen Vortrag halten und so. Also das ist ja schon sehr. Also nicht nur eben in der Bubble, sondern schon Blick öffnen, über den Tellerrand gucken.
Das ist das Entscheidende, dieses über den Tellerrand hinaus. Und das hat mich auch immer intern auch umgetrieben, weil man das nie die Chance hat, mal außerhalb der Bubble so hochqualitative Meinung zu bekommen. Ja, also wenn man jetzt auf die großen Veranstaltungen geht, auf Quo Vadis geht oder Expo Real, also es tut mir leid, es befruchtet mich nicht mehr. Also da kriege ich nichts Neues zu hören. So, aber bei solchen Formaten habe ich selber auch gesagt, Mensch, super, da gehe ich sogar selber immer jedes Jahr gerne hin. Also ich bin ja auch da Dozent, aber ich bleibe auch gerne bei den Vorlesungen sitzen, weil ich da selber was lerne. So, und das hat uns dann quasi motiviert, das zu machen. Ist sehr, sehr gut angekommen, der erste Jahrgang. Dieses Jahr der zweite Jahrgang. Und auch mit sehr, sehr interessanten Persönlichkeiten, die dort auch Vorträge halten, beziehungsweise auch in der Weiterbildung arbeiten. Das freut uns sehr, ja.
Schön. Ja. Apropos, wir hören immer das Gleiche, da sind wir schon direkt bei der Politik. Was würdest du dir denn ganz, ganz konkret von der Politik wünschen? Wir gehen mal weg vom Politik-Bashing, weil das hilft uns ja auch alles nicht. Was braucht denn Bestandssanierung, Revitalisierung? Was braucht es, damit der Bestand wieder eine wichtigere Komponente auch innerhalb der Stadtentwicklung wird, dass man den mitdenkt?
Wir sind eigentlich auf einem guten Weg, weil es ist sehr viel passiert in den vergangenen 5 Jahren, auch politisch, auch gerade in der Unterstützung. Also wir haben tatsächlich Rückenwind bekommen, auch wenn viele das immer noch als zu wenig empfinden. Ja, kann man immer meckern, es ist zu wenig. Nee, aber es passiert schon einiges. Die Landesbauordnungen haben sich novelliert oder sind ergänzt worden. In NRW, wir sitzen ja hier in Essen, aber auch Niedersachsen und andere Länder haben da ganz tolle Entwicklungen gemacht, wo man überall sieht, dass die Öffnungen in Landesbauordnungen auf einmal gemacht wurden. Erleichterungen für den Umbau im Bestand, Erleichterungen für die Schaffung von Wohnraum vor allem im Bestand. All das gibt es ja schon. Und das ist ein Weg, der eingeschlagen wurde und der immer weitergeht. Und auch der Bauturbo, kann man jetzt lieben oder hassen, ein anderes Thema, aber der bezieht sich ja auch auf den Bestand, dass man sagt, Wohnraum schaffen unter anderem im Bestand, dass das erleichtert wird. Also von daher, wir kriegen Instrumente von der Politik an die Hand, die eigentlich ganz gut sind. Und was wünsche ich mir jetzt? Erstens, dass wir das mal positiv empfinden als Immobilienbranche, sagen, super, jetzt nutze ich das mal und nicht so immer zu meckern, was da alles nicht funktioniert, sondern es gibt den Paragraph 69 in der Landesbauordnung NRW, da gibt es nämlich genau diesen Erleichterung für Umbauen im Bestand. Lasst uns den mal intensiv bearbeiten, anwenden. Und auch die Kommunen und die Behörden auch mal challengen in der Anwendung. Sagen, guck mal, das steht auch hier drin, lasst uns das mal jetzt machen. Und unsere Erfahrung ist, wenn wir das machen, da kriegen wir keinen Gegenwind auf der anderen Seite. sagen, ja stimmt, das machen wir jetzt mal und unterstützen mal. Also wir kriegen das sehr positiv mitbekommen. Und das ist so das erste Thema, wo ich sage, okay, lass uns mal anwenden. Natürlich auch die, die auf der Genehmigungsseite sitzen, die genauso auch entsprechend zu unterstützen. Bitte macht mal jetzt, wir haben da die Instrumente. Es wird ja auf großer politischer Ebene auch gewünscht und unterstützt. Das sehr, sehr gerne. Aber das Zweite, was dann quasi hinzukommt, ist das Thema Mut. Und das haben wir leider bei vielen Kommunen, die dann wiederum auf der Genehmigungsseite sitzen, halt verloren oder ist verloren gegangen, dass man halt eine Entscheidung treffen darf und auch mal einen Fehler machen darf. Und das ist leider das große Dilemma in Deutschland, gerade bei so einem Thema Genehmigung. Das ist viel Juristerei und überall da, wo irgendwann ein Jurist am Tisch sitzen, wird ein Projekt nicht unbedingt weiterentwickelt. Und das ist sicher das größte Problem. Und das sehen wir auch, kommen wir direkt zum Thema Bauturbo nochmal. Die größte Herausforderung ist, die Verantwortung, die Möglichkeiten liegt bei den Kommunen, bei den Gemeinden, den anzuwenden. Und da gehört jetzt verdammt viel Verantwortung und Mut dazu, das wirklich auch zu machen. So, und das ist etwas, wenn wir das hinbekommen und das schaffen, dann können wir auch diese Erleichterung, die es da alle gibt, und dieses Thema Förderung des Bestands auch umsetzen.
Jetzt sehen wir ja gerade beim Bauturbo sehr unterschiedliche Herangehensweisen der Kommunen. Aber nochmal allgemein nachgefragt, ist denn, also Bauturbo heißt ja, es geht irgendwas schnell. So, die Immobilienbranche ist nicht schnell. Da dauert jetzt, ich sage das jetzt, also so ein bisschen laissez-faire dahin, meinen das aber ganz ernsthaft, da dauert es halt nicht mehr 7 Jahre, sondern 5 Jahre. Ist das aber nicht eigentlich das falsche Signal raus in die Gesellschaft? Wir sehen Wahlkämpfe, wo mit hohen Mieten extrem sozialer Druck und Spannung aufgebaut wird. Und dann heißt so ein Ding Turbo. Da denkt jetzt Petra Müller irgendwie, ah, okay, in einem Jahr ist mein Quartier hier fertig und dann habe ich hier die Auswahl an verschiedenen Wohnungen.
Marketingseitig vielleicht nicht ganz so glücklich gewählt. Das Thema Begriff Turbo, ja. Das,
da gebe müssen ich wir da als Immobilienbranche mehr aufklären auch? Machen wir das schon genug? Ist das nicht unsere Aufgabe?
Ja, doch, wir müssen da mehr aufklären. Das ist das eigentlich, es gibt die Möglichkeiten, ein Turbo einzuschalten. Der nennt sich Kommunikation. Und das merken wir halt in jeder Genehmigungsprozess, den wir haben, also in jeder Umnutzungsthematik, die wir haben, die ja oftmals halt auch schwerere Eingriffe sind oder große Herausforderungen sind im Genehmigungsprozess. Also wenn wir im Brandschutz denken, Schallschutz und Barrierefreiheit im Bestand und so weiter. Also keine leichte Kost, die wir machen. Aber mein liebstes Beispiel ist hier ein Gebäude in Essen, was wir vom Büro zu Wohnen umwandeln, wo wir einen Bauantrag innerhalb von Einreichung bis zur Genehmigung haben wir 4 Monate gebraucht.
Wie geht denn das?
Ja, das geht, indem man halt kommuniziert und gemeinsam mit der Genehmigungsbehörde auch ein Team bildet, zu sagen, okay, wir sprechen Dinge vorher ab, wir adressieren das, wir versuchen auf Augenhöhe zu reden. Und wenn das Denkmalschutzamt ein Thema hat, dann sind sie mit am Tisch und nicht irgendwie, oh, lass uns die mal außen vor lassen. Also wir versuchen das sehr, sehr stark zu moderieren, in die Kommunikation im Vorhinein einzugehen. Und dann wird so ein Bauantrag auch möglich sein, es in 4 Monaten hinzukriegen. Aber diese Aussage von dir, wo du sagst jetzt gerade, wie geht denn das? Weißt du, von wem ich das am meisten höre? Von anderen Kommunen. Dann sitze ich dann davor und mir, wieso fragt ihr mich, wie das geht? Ich dachte, also, könnt gerne mal in Essen anrufen, zumindest hier in unserem Fall. Da kann man das beschreiben, wie das funktioniert. Nämlich, indem man das vorab spricht und auf Augenhöhe spricht und versucht einfach auch den von auf beiden Seiten zu helfen, was alles möglich ist. Da steht alles bereits in Gesetzen drin und wie man die auslegen kann. Ein bisschen Mut dazu, ein bisschen Verantwortungsgefühl dafür und dann kriegt man das auch hin, ja.
Also das ist jetzt mal das Positive, was ich mitnehme. Es geht ja. Also das ist ja schon mal, das hört man ja selten. Und 4 Monate ist ja jetzt also nichts.
Ist für uns, das klingt überheblich, normal. Ja. Und das war aber auch schon, also unsere ersten Bauvorhaben vor 10, 12 Jahren, da war das auch normal. Ja, da ging das aber auch irgendwie noch leichter. Jetzt haben wir sehr, sehr stark darauf eingeschossen, nach dem Motto, dass es alles irgendwie ein Jahr dauert oder sowas, ja. Nein, es gibt ja auch, es gibt diese Fälle und ich weiß auch nicht, wer diesen mehr dadurch immer wieder erzählt, dass es alles Jahre dauern muss. Es muss nicht Jahre dauern und da breche ich auch eine Lanze halt für viele kleine und mittlere Kommunen, wo man normalerweise sagt, Mensch, die haben nicht die Kapazitäten, das schnell zu machen. Doch, die haben manchmal aber auch einen extremen Rückenwind, den die einem geben und Entscheidungswilligkeit, weil man sagt, Mensch, toll, da kommt einer, der will was machen, jetzt unterstützen wir den mal und haben da Interesse daran, Investoren und Bauvorhaben auch zu unterstützen. Das haben wir gerade in vielen kleinen und mittleren Kommunen. Kommt das zumindest uns so gegenüber, ein Rückenwind, wo wir sagen, da sieht man uns gerne. Wohingegen wir wiederum große Herausforderungen in den Top-7-Städten haben, weil es da eher länger dauert und sehr, sehr bürokratisch
ist. Ich wollte gerade sagen, alle Berliner wahrscheinlich jetzt so, ist also das Beispiel für, da geht nicht viel.
Ja.
So, ihr habt einen Greyfield-Index erstellt. Den fand ich tatsächlich sehr spannend, weil das passt jetzt zum Thema. Alle 3 Minuten wird in Deutschland eine Baugenehmigung erteilt, steht da drin. Fast jede zweite ist inzwischen im Bestand. Hat euch das selber überrascht?
Ja, hat uns überrascht, weil die Zahlen, wir machen das ja schon ein bisschen länger, wir kommunizieren das aber erst seit 2 Jahren, diesen Index, aber wir haben uns immer schon mit dem Research beschäftigt und zu gucken, okay, wie relevant ist eigentlich Bauen im Bestand und wo ist das Zahlenmaterial dazu? Und da ist erstmal aufgefallen, dass halt die ganzen wissenschaftlichen Institute und Research-Institute das Thema noch nie betrachtet haben. Mal zu vergleichen, ist das jetzt, wie viel ist eigentlich Bestand und so weiter. Und das ist eigentlich schon der, ja, fanden wir auch wiederum sehr, sehr schade. Sagt, Mensch, wie will man überhaupt das Thema messen und vorantreiben, wenn man gar nicht weiß, was die Grundlage ist? Und dann haben wir uns das Thema Baugenehmigung, Baufertigstellung angeschaut. Über einen Zeitraum der letzten 10 Jahre machen wir das immer so. Und das ist irre langweilig. Weil sich tatsächlich, weil das bis 22 sich nichts verändert hat.
Oh.
Das war das irre Langweilige. Da sagt man, okay, jetzt haben wir was Tolles herausgefunden, aber das kann ja gar keinen interessieren, weil es nicht verändert. Also es war immer 2 Drittel Neubau, 1 Drittel Bestand. Und das schon seit Ewigkeiten so gefühlt. Also so lange, wie wir die Zeitreihe machen. Aber, und das hat uns dann die Spannung reingebracht, ab 2023 hat sich was verändert. Und mittlerweile auf einem Niveau, wo wir in NRW zumindest pari pari sind, also auf jede Neubaugenehmigung kommt eine Bestandsgenehmigung, weil in den letzten 3 Jahren sich was verändert hat. Klar, der Neubau ist eingebrochen und generell Genehmigungszahlen sind zurückgegangen, aber das Thema Bestand nicht. So, und das ist etwas, wo wir sagen, wow, jetzt merken wir mal dort andere Ausprägungen. Und wo wir es sehr, sehr stark merken, ist, wenn wir auf kommunaler Ebene uns die Zahlen anschauen. Also wir haben das jetzt für NRW, haben wir das jetzt für die Großstädte gemacht, auch fürs Ruhrgebiet gemacht. Und da sieht man sehr, sehr stark, dass sich das Thema Bestand deutlich mehr in den Fokus gerückt ist und auch mehr zum Teil in manchen Kommunen im Bestand gemacht wird als im Neubau. Und das sind so die spannenden Zahlen auf kommunaler Ebene, wo man sieht, wow, da gibt es also auch schon Städte, die halt das Thema Bauen im Bestand deutlich mehr im Fokus haben als andere. So, und das ist etwas, was uns natürlich dann wiederum bestätigt, zu sagen, Mensch, wow, wir sind hier vielleicht noch nicht ganz in Deutschland, aber zumindest im Ruhrgebiet am richtigen Ort für unser Business.
Also ja, du hast es ja gerade schon gesagt, da sind so Bochum, Essen, Düsseldorf dominiert der Bestand schon. Sind das Sonderfälle, sind das Blaupausen, was machen die anders?
Naja, also jetzt spreche ich mal fürs Ruhrgebiet zunächst. Das Ruhrgebiet, wenn wir sagen, Deutschland ist fertig bebaut, dann trifft das ja vor allem für das Ruhrgebiet zu. Also das Ruhrgebiet als ehemalige Industrieregion und jetzt in der Transformation sich befinden der Wirtschaft, sehen wir halt, dass auch die Immobilienbranche sich halt hier transformiert und man merkt halt, okay, wir brauchen im Ruhrgebiet, das mögen vielleicht auch viele der Zuhörer das nicht, brauchen wir keinen Neubau. Also was wollen wir hier im Ruhrgebiet noch neu bauen? Wir haben einen fantastischen Grundstock an Substanz, der sieht nicht immer schön aus. Viele machen sich auch darüber lustig. Ja, aber das ist ja genau der Bedarf, den wir haben. Sagen, jetzt lass uns doch das, was wir haben, umbauen, transformieren, besser machen. Und davon haben wir doch so viel. Und das sieht man aber auch in den Zahlen, dass es ja auch passiert. Weil die Bausubstanz, die wir hier haben, die ist so gut, dass es sich auch lohnt, das quasi wiederzuverwenden bzw. umzubauen. Hätten wir minderwertige Bausubstanz gehabt oder aktuell, dann würde sich so ein Abriss und Neubau wahrscheinlich dann leichter rechnen und wäre leichter von der Hand. Und das sehen wir halt ganz wunderbar im Ruhrgebiet, dass sich Städte, die halt schon dicht bebaut sind oder Regionen, die dicht bebaut sind, mit einer guten Bausubstanz halt wirklich lohnen, halt im Bestand zu transformieren.
Aha, also kann man ja schon mal hierher gucken, also es ist ja schon wie eine Blaupause.
Ja, das sagen wir auch immer, dass das Ruhrgebiet in der Hinsicht ein Vorreiter ist. Ja, und das Zahlen zeigen das 1:1, dass man das sieht, okay, hier passiert schon einiges, wo das Thema Transformation sichtbar ist. Und kann ich nur jeden einladen, der noch nicht im Ruhrgebiet war, kommen wir uns gerne besuchen, ja.
Gut, ihr habt in dem Greyfield-Index steht auch, dass in 3 Jahren, also 2028, glaube ich, sind zwar nicht 3, sondern 2 jetzt nur noch, aber der ist ja auch schon letztes Jahr erschienen, es mehr Bestands- als Neubauaktivitäten geben wird, ist eure Prognose, richtig?
Ja, also auf Bundesebene dann, ne? Also müssen wir mal gucken, welche Ebene schauen wir. Und weil der Trend und in den letzten Jahren das auch schon hergeben und wenn wir das fortführen und keine exogenen Faktoren noch hineinspielen, dann werden wir das sehen, dass in 2028 das ungefähr pari pari deutschlandweit ist. Wir merken sehr, sehr große regionale Unterschiede. Das dürfen wir nicht vergessen. Also wenn wir dann auch gerade in die ostdeutschen Bundesländer uns anschauen, da merken wir schon sehr, sehr stark, dass es einen deutlichen Neubaufokus gibt und weniger Bestandssanierung gibt.
Das wird sich ja aber auch ändern. Das ist ja auch die vielen Plattengebiete, ne?
Ja. Also die Hintergründe dazu, die sind sehr, sehr spannend, wenn man sie immer wissenschaftlich analysiert. Gut, unsere Zeit ist begrenzt. Wir können jetzt nicht jede Region analysieren. Deswegen haben wir uns erstmal auf NRW und das Ruhrgebiet fokussiert. Aber wenn man sich das mal anschaut, diese Zahlen, dann ist das schon sehr, sehr spannend. Und das hat natürlich sehr, sehr viel mit Fläche und Dichte und Bauqualität zu tun. Mhm.
Also auch den Krefeld-Index verlinke ich, weil der ist wirklich spannend. Lohnt sich reinzugucken. Habe ich auch sehr, also länger drin gelesen. So, zum Schluss. Also wir brauchen jetzt nicht wieder so lange bis zum nächsten Podcast. Ich komme nächstes Jahr wieder, weil ich habe hier noch sehr viele Dinge auf meinem Zettel stehen. Lass uns aber am Ende nochmal Wegwerfmentalität. Auch da bist du jemand, der immer vorangeht und sagt, wir haben in dieser Branche eine Wegwerfmentalität. Das hast du auch in diversen Interviews immer sehr, sehr schön begründet. Siehst du da Licht am Horizont?
Ich würde sogar noch erweitern, das hat nichts mit unserer Branche zu tun, das hat einfach mit unserer Gesellschaft zu tun. Und dass wir halt alle so aufgewachsen sind, unsere Generation, dass wir halt nicht gelernt haben, etwas wiederzuverwenden oder etwas wertzuschätzen, was schon da ist. Und das habe ich im letzten Podcast ja auch schon erwähnt, das haben wir in der Immobilienbranche ja die Herausforderung, dass es kein Konsumgut ist, sondern dass es einfach ein langfristiges Thema ist, was halt über 50, 60, 70, 80, 100 Jahre halt hält. Und wenn man natürlich das kombiniert, unseren Mindset zu sagen, Mensch, wir werfen eher weg und kaufen eher neu, als etwas Bestehendes wertzuschätzen, dann triggert das natürlich unsere Branche enorm, weil wir uns da das am wenigsten leisten können. Ja, ich meine, wir hatten ja aber vor einigen Jahren das Thema Abwrackprämie bei Autos mal. Aber wenn man sich mal vorstellen, ja, und das war mal eine Diskussion, auch ist, glaube ich, gar nicht so lange her, da wurde das auch mal für Immobilien, für Gebäude mal diskutiert. Ja, und da merkt man ja, wie in welcher Situation sich unsere Gesellschaft in der Wahrnehmung dort befindet. Und wir sind auf einem guten Weg eigentlich, dass das Thema Wegwerfmentalität in der Immobilienbranche mehr und mehr ernst genommen wird, dass man das halt weniger versucht, man versucht mehr Bestand zu erhalten, man versucht mehr wieder zu verwenden. Also in den Köpfen ist es drin. Wir merken aber auch seit 3 Jahren, also sozusagen seitdem es den Einbruch in der Marktentwicklung gab, dass das Thema runtergerankt wird. Ja, also wenn man sagt, okay, jetzt versuchen wir nochmal Materialien wieder zu verwenden, und das war vor ein paar Jahren ja der heißeste Scheiß sozusagen, den man machen konnte, ist nicht mehr relevant aktuell.
Genau, und das ist auch so ein bisschen mein Erleben. Ich höre auch von ganz vielen, die mit anderen Materialien, also mit Bleton und mit anderen Dämmstoffen wie Pilzen oder sowas arbeiten, dass da sind wir wieder bei Mut. Die Leute hören sich das zwar alle sehr interessiert an, aber keiner benutzt es dann. Also einer muss ja mal anfangen damit, ne? Also kein Unternehmen ist ja aus sich heraus Weltmarktführer. Also einer muss ja mal sagen, okay, ich verwende das jetzt mal. Und da fehlt aus meiner Sicht der Branche auch Mut, oder?
Na, momentan fehlt der Branche Geld. Der Mut auch, ja, auf jeden Fall. Wenn Geld genug da ist, dann ist man vielleicht auch ein bisschen mutiger. Aber das merken wir halt, dass in den letzten Jahren das einfach das Thema der Wirtschaftlichkeit einfach deutlich mehr nach oben gerankt wird, was auch gut so ist. Wir wollen ja auch wirtschaftlich funktionierende Konzepte haben und nicht Fantasterei. Aber ich würde der Sache einfach ein bisschen mehr Zeit einräumen. So Transformationen können ja sehr, sehr schnell gehen. Dann nennt man das eher Disruption. Und manche Transformationen dauern einfach lange. Ja, also eine Transformation von, ich sag mal, prekären Stadtteilen in New York, die gehen innerhalb von 2-3 Jahren vielleicht, weil das halt so Druck dann in den Markt ist und das so auf ganz viel Kapital kommt. Eine Transformation, ich sag mal, eine Ruhrgebietstadt dauert Jahrzehnte, bis das dann umgesetzt ist. Also, und das merken wir halt auch bei solchen neuen Art und Weisen des Bauens, also solchen Sichtweisen. Das geht nicht mal eben so, man sagt, nach 2-3 Jahren machen wir alle Wiederverwendung. Da ist die Infrastruktur gar nicht da, da ist die Industrie noch gar nicht bereit. Und das Kapital, was wir dafür brauchen, wird momentan nicht incentiviert, da zu investieren. Im Gegenteil. So, und deswegen wird das wahrscheinlich deutlich länger dauern, als wir alle irgendwie mal vermutet haben, dass sich sowas umsetzen wird. Ne?
So, da haben wir jetzt noch ein Thema angerissen. Wir haben beim nächsten Podcast noch viel zu erzählen. Tim Sassen, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, sehr gerne.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.